Herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Ich grüße dich, Anja.
Hallo Lea, ich grüße dich auch.
Wir sprechen heute über den dritten Sonntag der Passionszeit, Oculi. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Psalm 25, Vers 15. Ich will heute gar nicht groß den Wochenspruch mit einbeziehen, weil der Text so reichhaltig ist. Aber es geht darum, die Augen auf den Herrn zu lenken. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ich bin gespannt, was wir heute alles besprechen. Das ist ja ein sehr, sehr, sehr bekannter Text. 1. Könige 19, 1 bis 8 oder 1 bis 13a. Du wirst ihn für uns vorlesen und sag uns gerne, nach welcher Übersetzung du das machst.
Ich habe mich für Luther entschieden, für Luther 2017, weil ich glaube, dass dieser Text wirklich sehr, gerade bei Luther, sehr besonders ist. Okay, Es geht los. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beerscheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Und der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit einem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle.
Ja, herzlichen Dank.
Gern.
Wir haben vom Kontext her wieder so eine Ausgangssituation, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Mhm. Ne, wieder denkt man an den Ärzte-Song, ne? Gewalt erzeugt Gegengewalt, hat man dir das nicht erklärt oder hast du da auch wie so oft nicht genau zugehört? Mhm. Und so ist das gewesen. Elia hatte ja die Baals Propheten abgeschlachtet mit dem Schwert. Mhm. Zuvor wurden aber auch die Propheten Gottes abgeschlachtet mit dem Schwert. Und wir haben davor dieses große Wettbrandopfer zwischen Elia und den Propheten Baals, wo Elia ja diesen Stier auch noch nass macht, ne, und sagt, ich kann den trotzdem entzünden. Und die Propheten des Baals, die versuchen und machen und rufen an und es kommt kein einziger Funken und Elia gelingt es, dass dieser Stier, dieser klatschnasse Stier brennt. Ja, also ein Wahnsinnstriumph. Daraufhin schlachtet er alle Propheten Baals ab. Also das meine ich mit Gewalt erzeugt Gegengewalt. Mhm. Es ist ja so krass, dass wir das jetzt ja alles mitlesen und sofort an die Ukraine und an Russland denken. Und das geht diesem Ganzen voraus und dann kommt dieser biblische Text, wo Elia müde und erschöpft ist, von diesem Kampf sich auch sehr, sehr, sehr einsam fühlt. Das ist ja auch in diesem Text, dass mehrfach betont wird, wie einsam er ist. Der Diener wird noch weggeschickt und zweimal, hätten wir bis 15 gelesen, würde Elia sagen, ich bin alleine übrig geblieben. Also es geht darum, dass dieser Elia jetzt wahnsinnig einsam und müde und erschöpft und kaputt ist und damit ringt und damit dieses Problem hat, dass egal wie der Gott wie Adonai triumphiert, seine Macht erweist. Die Menschen werden trotzdem festhalten am Aberglauben und auch andere Götter haben. Und auch heute haben wir das ja noch damit zu tun, dass egal wie Gott sich erweist, Menschen ihn negieren oder die Frage nach Gott sich offen lassen oder auch andere Götter haben. So, das ist so der Ausgangspunkt, den wir haben. Aber jetzt gilt dir natürlich der Einstieg, wo du andockst.
Ja, als ich dem Text begegnet bin, da war ich wirklich beglückt, weil ich ihn sehr, sehr mag. Gehört zu meinen Lieblingstexten in der Bibel, weil der Elia mir so nah ist. Ich kann das so verstehen, mich total zu verausgaben und auch mehr zu tun, als von mir erwartet wird, viel mehr zu tun und dabei dann auszubrennen. Das kenne ich total gut. Und natürlich werden sofort die wunderbaren Töne von Manesen Bartholdys Elias in meinem Inneren hörbar. Wahnsinn. Dieser Chor, dieser Baal, erhöre uns Chor. Und dann hinterher Elia, es ist genug, so nimm den Herr meine Seele. So ein richtiges, es ist so abgrundtiefes Seufzen. Und dieses abgrundtiefe Seufzen, das kenne ich so gut. Und da docke ich echt an. Ich merke, dass gerade jetzt in der Gegenwart, in dieser katastrophalen und wirklich nahezu hoffnungslosen Situation mit dem Ukraine-Krieg und einem wahnsinnigen Autokraten in Russland, dass ich in diesem Kontext dieses Es ist genug so stark in mir höre, das so sehr fühle, dieses Ich kann nicht mehr. Ich bin einfach müde und erschöpft. Und in dieses Erschöpft hinein, dass Gott Elia versorgt. Ich habe ja einen Gebetspartner in Berlin, jemanden, den ich schon sehr lange kenne, der schreibt mir in großen Abständen, wenn Gott ihm was für mich sagt. Also das klingt vielleicht ein bisschen fremd so, aber es war bisher immer so, dass wenn ich von ihm Post bekommen habe, dann war das was in die Situation hineingesprochen war, die er nicht kannte. Also ich spreche den ab und zu mal und er begleitet mich im Gebet viele Jahre schon und ab und zu kriege ich dann von ihm, ich habe von Gott was bekommen, prüft es mal bitte, ob das sein kann, ob das passt. Und gerade kürzlich bekam ich wieder Post von ihm, da schrieb er mir, dass Gott mir sagt, dass ich mich ganz auf ihn verlassen soll, dass er mich mit allem ausrüsten wird, was ich brauche. Und es geht so in diese Richtung, was der Elia erlebt, dass er in dieser massiven Erschöpfung wirklich von Gott versorgt wird. Da docke ich so an. Also in mir klingt Manesen Bartholdy und ich bin einmal mehr beeindruckt davon, wie Gott seine Menschen, seine Leute versorgt, wenn sie am Ende zu sein scheinen oder auch sind.
Das kann ich gut nachvollziehen. Da bin ich auch angedockt, wie Gott oder der Bote Gottes, den Elia versorgt. Und dieser Unterschied, die Boten von Isabel kündigen den Tod an. Die wollen eigentlich den Tod verkünden. Und die Boten Gottes, die rufen eigentlich ins Leben zurück, indem sie Elia versorgen. Und da bin ich so angedockt. Ich habe jetzt in diesem Text zum ersten Mal so viele Links zur Passionserzählungen wahrgenommen. Dieser Elia, der so erschöpft ist, dass sich der Aberglaube an Baal nicht brechen lässt. Ahab und Isabel halten ja trotzdem an den Götzen Baals fest, auch obwohl eigentlich Adonai, der Jahwe-Gott, in diesem Podcast kann man es ja sagen, so triumphiert hat. Ja. Und das hat mich so erinnert, auch an Lukas 19, wo Jesus, wo man sagt, er sah die Stadt und weinte. Als Jesus begriffen hat, die werden ihn nicht erkennen, dass er der Gesandte Gottes ist, dass er der Messias ist, dass Gott dafür steht, dass er ins Leben ruft und in die Liebe und in die Vergebung und in den Frieden. Diese Parallele, Jesus hat ja auch diese Erfahrung gemacht, dass so sehr er auch seine Vollmacht zeigt und Wunder tut, dass diese Wunder gar nichts beweisen, sondern es ist ja immer die Interpretation des anderen, wie ein Wunder zustande kommt. Und das heißt, der Glaube an Gott wird sich einerseits durchsetzen, aber nicht, dass alle ihn erkennen. Das ist wirklich Zukunftsmusik in der Bibel. Und da habe ich gedacht, das ist für mich so eine Parallele zwischen dieser Elia-Erzählung und der Passionszeit und auch, dass er das erste Mal, wenn der Bote Gottes kommt und er isst und trinkt, also das finde ich auch so stark, dass Gott sich erstmal um die Primärbedürfnisse kümmert, also es geht erstmal um die Grundbedürfnisse und danach legt sich Elia direkt wieder hin und das kenne ich aus meinem Leben auch, dass da ist etwas Schweres gewesen und man merkt jetzt, eigentlich könnte es doch jetzt weitergehen, aber es geht noch nicht weiter, die Erschöpfung ist noch da, man isst und trinkt, man wurde versorgt, aber man legt sich wieder hin und schläft. Und erst nach dem zweiten Kommen des Botens, wo er wieder auch isst und trinkt und versorgt wird, auch mit was Leckerem, mit geröstetem Brot, ne? Also nicht mit irgendwie, was ihm da jetzt nur am Leben erhält, sondern auch noch mit was Leckerem. Erst dann sammelt Elia wieder Kräfte und es geht weiter. Und das finde ich so spannend. Und das ist für mich auch eine Parallele zur Karwoche. Jesus ist eben nicht samstags oder wann auch immer, ne? Also nicht direkt einen Tag später auferstanden, sondern so wie wir das ja nachzeichnen, er stirbt an Karfreitag, Samstag bleibt tiefe Trauer und erst Sonntag am Ostermorgen kommt diese Wende. Also es ist nicht nach einem Essen, nicht nach nach einer Mahlzeit alles wieder gut oder es ist nicht ein Tag später, dass Jesus auferstanden ist. Und gerade dieses biblische Bild, jemand, der isst und trinkt, der lebt. Also was für ein Kontrast zu dem Elia, der sich nach dem Tode sehnt, ja, der sagt, das ist genug, ja, nimm mich zu dir, denn tot sein ist besser als leben, also das, was wir auch aus dem Jona-Buch kennen.
Ja, was ich aber auch krass finde, ist, dass ja Elia völlig auftraglos die Baalspriester tötet. Das ist so unglaublich unnötige Gewalt. Es gibt keinen Auftrag dafür. Er sagt, also ich habe das nochmal nachgelesen, ich kann nichts finden, dass Gott zu ihm gesagt haben sollte, tötet die ganzen Priester. Obadja ist ja Prophet am Königshof bei Ahab und Isebel. Und Obadja sorgt ja dafür, dass 2 oder 3 mal 50 Propheten übrig bleiben, die also gerettet werden, die nicht getötet werden von den Schergen der Isebel. Und trotzdem versinkt der Elia, weiß es offenbar nicht, er versinkt in so einer Art Selbstmitleidsnummer. Alle sind, ich habe allein für dich gestritten, ich habe alleine dir die Treue gehalten, was ja natürlich in dieser Dimension sicherlich stimmt. Und Elia ist ja auch der Verursacher der langen Dürre oder der Verursacher, aber jedenfalls der die Dürre also auch abgekündigt hat. Und da kann man ja auch spannende Geschichten zu lesen in der Bibel. Aber ich finde, dass dieses ausufernde Gewaltverbrechen, da 400 Baalspriester zu töten, das ist schon auch nochmal eine Nummer, das ist so auch, da unterscheidet sich halt Elia von Jesus, der über die Stadt weint, angesichts der Hoffnungslosigkeit, alle Menschen erreichen zu können mit der Liebe Gottes. Darüber, das bringt Jesus in tiefe Trauer und Elia bringt es in Raserei. Oder auch in, vielleicht auch in so eine Art Selbstherrlichkeit. Seht her, mein Gott hat Unmögliches möglich gemacht. Das ist ja wirklich wie eine Raserei. Also das nicht nur setzt ihn nach und holt sie zurück, sondern er schlachtete sie selbst.
Mhm.
Also das ist so, so krass und so eine Raserei. Sowas ist ja wirklich zerstörerisch. Und da setzt Gott eben interessanterweise nicht ein, wie konntest du entgegen, sondern eher dieses, wie konntest du, glaube ich, ereignet sich ja in Elias Erschöpfung. Gott tritt nicht nach, ne?
Mhm, genau, und er fragt, was machst du hier, ne? Also ich finde, das kann ich schon so hören im Sinne von Elia, du hast dich ganz schön verrannt, ne? Also,
ja.
Also so könnte ich das hören oder so höre ich das auch. Genau, es gibt in der Bibel keinen Auftrag von Gott, diese Baals-Propheten abzuschlachten. Kein Auftrag. Das hat irgendwie Elia scheinbar alleine entschieden und fällt jetzt eben auch von ganz oben. Und das ist ja das Spannende. Das Ende kommt ja daher, dass er eigentlich eine neue Gotteserkenntnis gewinnt. Mhm. Dass Gott eben nicht der Gott ist, wo es um Schlachten, um Kriege, um Wettkampf und ja um Naturgewalten geht, sondern Gott eben ganz anders ist in diesem sanften Säuseln, in diesem Hauch und eben nicht im Sturm oder Wind und nicht im Erdbeben und nicht im Feuer. Da gewinnt Elia ja so eine ganz neue Gotteserkenntnis und die Flucht Elias wandelt ja Gott um, quasi in so eine Pilgerreise des Glaubens und sagt, ich bin ganz anders.
Ja.
Und das finde ich eben so spannend, was du
auch... 40 Tage und 40 Nächte.
Ja, genau. Wieder eine Parallele zu Jesus, 40 Tage in der Wüste, ne?
Ja,
genau. Do you remember that? Und das ist ja eben auch das Spannende, also das hast du ja auch schon so angesprochen, Baal, der war ja dafür da, eigentlich für die Fruchtbarkeit der Erde, der sollte es eigentlich regnen lassen und da zeigt sich so diese Souveränität Gottes auch, dass dieser Stier oder dass Elia dann auch Regen angekündigt hat, aber eben halt auch in dieser Gotteserkenntnis, dass Gott nicht in den Naturgewalten ist, er ist nicht gleichzusetzen mit diesen Naturgewalten, sondern Schöpfung und Schöpfer stehen sich gegenüber, sind aber nicht gleich. Also ein totaler Unterschied, ein totaler Kontrast zu diesem Aberglauben an diesen Götzen Baal und auch eine Weiterentwicklung in der Gotteserkenntnis von Elia. Und das, glaube ich, brauchen wir gerade alle, so eine neue Gotteserkenntnis. Und ich habe es beim letzten Friedensgebet gesagt, dass ich das jetzt allen Menschen in der Ukraine oder auch der russischen Bevölkerung wünsche, die in diesem Krieg beteiligt ist, dass sie Gott in diesen individuellen Bewahrungs- und Rettungsgeschichten wahrnehmen, in diesem sanften Hauch, in diesem leisen Wind oder auch da, wo es eben nicht zur Bewahrung gekommen ist und nicht zur Rettung, dass Gott da einer ist, der mitweint und mitleidet, ja. Und das glaube ich, also dieses Gott lässt sich nicht in unsere gewaltmächtigen Denkmuster passen. Das ist ja so die Gotteserkenntniserweiterung für Elia und das finde ich wahnsinnig spannend in dieser gegenwärtigen Zeit. Wenngleich, das habe ich das letzte Mal ja auch schon gesagt, ich jetzt auch nicht predigen könnte, liebe Ukrainer, verteidigt euch nicht selbst. Das würde ich jetzt auch nicht hinkriegen, ne? Aber dieses, dass eigentlich Krieg und Kampf nur Scherben hinterlässt und keine Lösung schenkt, anfängt und auch nichts beweist und nicht argumentiert und keine Lösung. Also Gewalt ist keine Lösung, argumentiert nicht, beweist nichts. Das zeigt uns natürlich diese Erzählung auch wieder, ne?
Ja, genau. Also wenn ich jetzt überlege, ne, ich stelle mir so vor, ich stehe vor meiner Gemeinde und predige über diesen Text angesichts der Ukraine-Situation. Ich habe den Text nicht nur einmal gepredigt in meinem Leben, ja. Und dieser Text wäre für mich eine Gefährdung. Wenn ich nur Lieblingstexte predigen würde, würde ich den wirklich oft ranziehen, wenn man da auch so viel rausholen kann. Aber jetzt angesichts der Ukraine-Situation, wie würde ich denn diesen Text predigen? Was hat es uns heute zu sagen? Also Okuli, siehe. Ich merke, dass ich so ein bisschen rumstottere, weil also mir steht eher der Sinn danach, und das ist auch mein währendes Gebet, mache mich zu einem Boten deines Friedens oder zu einem Friedensstifter oder so. Das ist so mein Gebet seit vielen Jahren. Und das ist auch nötig bei mir, weil ich ja eher hitzig bin. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, diesen Text in der Ukraine zu predigen, unter der Prämisse, die ich eigentlich habe, nämlich Gott ist in dem sanften Wind. Gott ist sozusagen kaum hörbar. So ist das ja, ne? Dieses sanfte Säuseln ist ja nach den Urgewalten, die vorher beschrieben werden, kaum hörbar. Wie predigt man das den Menschen, die in so großer Not sind? Jetzt haben wir natürlich keine Gemeinde aus der Ukraine vor uns, aber ich bin gerade angefragt worden, ob ich nicht Quartier wüsste für drei Frauen, die aus der Ukraine, nein, gar nicht wahr, für zwei Frauen und einen Mann, die zwischen 72 und 76 Jahren alt sind, die aus der Ukraine geflohen und hier gerade angekommen sind in Bremen, ob ich für die nicht ein Quartier wüsste. Wenn ich mir vorstelle, die sind bei mir am Sonntag im Gottesdienst. Das ist ja nicht total von der Hand zu weisen, das ist nicht komplett unwahrscheinlich. Wie kann man diesen Text predigen angesichts des Grauens, das wir gerade erleben? Angesichts auch der Hoffnungslosigkeit. Gerade heute Morgen titelt die Zeit in ihrem Newsletter, der Weg der Diplomatie ist abgeschritten. Es gibt keine Diplomatie mehr. Ist vorbei. Es gibt keine Möglichkeit mehr zur Diplomatie. Ich merke, dass ich wirklich da rumeiere. Vielleicht hast du einen guten Angriffspunkt, wo man da einsetzen kann.
Also ich habe da auch nicht die Weisheit. Ich glaube nur, dass Elia bildet ja einen Menschen ab, der dann einer ist, der an der Sache Gottes verzweifelt. Und das, glaube ich, ist an der Sache Gottes oder an seiner unsichtbaren Wirklichkeit in dieser Welt zu verzweifeln. Da, glaube ich, ist der Link zwischen den Menschen in der Ukraine und auch zum Teil der russischen Bevölkerung und diesem Text. Und also wenn ich diesen Text predige, und das kann auch sein, dass ich diesen Text predige, aber er gehört auch zu den Texten, die bei mir oft gepredigt wurden, dann würde ich vielleicht das sogar so überschreiben im Sinne von der Passionsweg Elias. Also wo ich die Verlinkung sehe zu Jesu Passionsweg, ohne Elia gleichzusetzen mit Jesus oder Jesus gleichzusetzen mit Elia, das ist natürlich Quatsch, ja. Aber diese Parallelen, dass man an der Sache Gottes verzweifeln kann und sich Gott aber doch erweist als der, der ins Leben ruft. Und da, wo jetzt Leben genommen worden ist oder wo Leben zerstört wird, ist doch die Idee vom Himmel jetzt das Einzige, was tröstet. Also das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt. Ich wüsste nicht, was ein Menschen, der jetzt einen Menschen verloren hat und da sterben Kinder, das ist alles so, so entsetzt. Das aber für mich das Evangelium das einzige Potenzial hat und das solidarisch gelebte Evangelium, also wo wir auch jetzt uns als Familie Mensch zeigen, das ist halt für mich die einzige Kraft, die jetzt irgendwie trösten könnte. Und mich hat das auch nochmal so berührt, es sind ja gerade ein jüdisches Waisenhaus, also Kinderwaisenhaus aus Odessa, ist jetzt ja gerade in Berlin angekommen, ne? Und da hat eben auch der Rabbi, glaube ich, war das, oder jemand auf jeden Fall von der jüdischen Gemeinde in Berlin gesagt, das ist doch jetzt das Einzige, was auch uns Deutschen so übrig bleibt, dass wir die Schrecken unserer Geschichte wettmachen können, indem wir uns jetzt so solidarisch und liebend zeigen. Und gleichzeitig ringe ich auch damit, ich freue mich über die Aufnahmebereitschaft in Polen und in den anderen Nachbarländern und ich wünsche denen Unterstützung, ich wünsche denen ganz viel Geld und ich wünsche uns auch eine wahnsinnig gute, im positiven Sinne gute Aufnahmestruktur. Und gleichzeitig denke ich auch noch, ey, wie scheiße ist das denn? Wir haben doch jetzt gerade noch als Europa zugesehen, wie die Geflüchteten an der Grenze von Belarus und Polen erfroren sind und zurückgeschickt worden sind, ohne Perspektive und Hoffnung. Und jetzt machen wir so einen Unterschied und ich bin eigentlich so froh, dass sich das jetzt nicht wiederholt, was wir da gerade hatten, sondern dass das jetzt positiver da ist. Und gleichzeitig fühle ich dieses Versagen von Europa, überhaupt mit Geflüchteten umzugehen. So. Also, jetzt habe ich jetzt aber gerade mir das Evangelium abgegraben, was ich mir gerade aufbauen wollte.
Nee, hast du nicht. Das Evangelium ist ja nichts, was schnell geht. Es ist nichts, was man eben mal eben zack, zack, zack und dann ist es erledigt. Haken dran. 40 Tage und 40 Nächte muss Elia durch die Wüste gehen. 40 Tage und 40 Nächte ist Jesus in der Wüste und wird versucht. Eine riesengroße Versuchung, ja. Also Jesus, der die Liebe Gottes verkündet, immer zu und immer wieder und die Annahme des Menschen per se, hätte dem nachgeben können und das tut er aber nicht. Und was mich total bewegt ist, in der Woche, in der, also ich predige ja nicht über den Text, wie du weißt, sondern ich predige den Text, den der evangelische Fastenkalender 7 Wochen ohne vorgibt und der beginnt die Woche, deren Ende Oculi ist, beginnt der mit der Wüstenzeit Jesu und nennt die Woche dranbleiben. Und genau darum geht es möglicherweise, dass wir angesichts dieser Zerstörung dranbleiben zu glauben, dass Gott es gut meint und dass das letzte Wort Gott spricht und dass am Ende des Tages eben nicht dieser brutale Autokrat Recht behält, sondern die Menschlichkeit und die Liebe des Menschen zum Leben und die Liebe Gottes zu den Menschen. Und das sagt uns das Evangelium. Und das sagt uns auch das Evangelium, das in dem Text 1. Könige 19 sehr wohl erkennbar ist. Gott, der in der Stille zu finden ist. Gott, der eben nicht der gewaltige Zerstörergott ist. Er ist natürlich gewaltig und könnte zerstören, aber sein Prinzip ist nicht Gewalt und Zerstörung. Sein Prinzip ist Liebe. Ist Stille, ist Versorgen und Aufrichten, neue Wege eröffnen und das durchaus durch lange Zeiten hindurch. 40 Tage und 40 Nächte Wüste sind, glaube ich, kein Kinderspiel.
Und neben den 40 Tagen will ich nochmal stark machen, nicht nach der einen Mahlzeit war Elia bereit weiterzugehen und nicht nach Karfreitag kam der Auferstehungsmorgen. Ja. Und ich glaube, für die Ukraine beginnt ja gerade ein entsetzlich langer Kasamstag. Das finde ich, das kann man stark machen und gleichzeitig ist für mich das Evangelium, dass dieser Elia eine neue Gotteserkenntnis gewinnt. Und da merke ich, wenn ich nur die Nachrichten, alleine die Nachrichten und die Brennpunkte verfolge und die Finsternis meditiere, dann wird es auch in mir dunkel. Aber wenn ich im Gottesdienst bin oder mich zum ökumenischen Friedensgebet treffe, dann nährt es mein Vertrauen, dass wenn so ein Eiferer wie Paulus sich ändern kann oder so ein Eiferer wie Elia eine neue Gotteserkenntnis gewinnt, möchte ich einen Restfunken mir bewahren, dass auch ein Putin eine neue Erkenntnis gewinnen kann. Wenngleich ich das natürlich höre, dass mir die Menschen sagen, für ihn wird es kein Zurück mehr geben, außer man stürzt ihn. Ich weiß das alles. Aber die Bibel nimmt wieder, ich sage es nochmal, die Bibel nimmt für mich den Mund voll Hoffnung und zeigt mir Menschen auf, die sich um 180 Grad gedreht haben. Und das will ich, dass das Menschen zu einer neuen Erkenntnis kommen können. Das will ich glauben und das will ich bis zum Ende meines Lebens glauben, sei es noch so naiv. Ja? Und dafür ist für mich dieser Text auch wichtig. Das war mein Schlusswort, geliebte Freundin. So, jetzt darfst du aber noch ein Schlusswort sagen. Und da war ja auch das Potenzial, das ein oder andere zu schneiden. Genau, also wir werden hinkommen. Du kriegst jetzt noch das Schlichtwort ist auch gut, das Schlusswort.
Ja, das wird auch ein ganz schlichtes Schlusswort, denn ich bin mit der YouVersion-App unterwegs. Da lese ich immer so Bibellesepläne und da habe ich jetzt gerade schon seit einigen Wochen einen Bibelleseplan, der heißt 21 Tage für Freunde beten. Und gerade gestern war so ein Gebet, dass der Mensch, für den ich bete, dass der eine neue Gotteserkenntnis bekommt. Und ich habe tatsächlich für Putin gebetet. Der ist garantiert nicht mein Freund. Aber als du es eben so sagtest, da dachte ich, genau, das mache ich doch gerade. Ich bete dafür, dass Putin eine neue Gotteserkenntnis bekommt und dass er demütig wird. Soweit. Also ich bin ganz gespannt, was ich aus dem Text mache, denn er wird definitiv korrespondieren mit dem Predigtext, den ich vorhabe für meine Gemeinde aus dem Matthäusevangelium, die 40 Tage Wüste von Jesus. Das ist ja wirklich korrespondiert und das werde ich aufgreifen. Und ich hoffe sehr, dass unsere Hörerinnen und Hörer damit was anfangen können mit den Gedanken, die wir uns gemacht haben und dass die Hoffnung, dass die einfach nicht aufhört, weil sie sich gründet in Jesus Christus.
Ja, herzlichen Dank dir und wie gesagt, allen Hörenden wünschen wir alles Liebe und ganz viel Inspiration für das Leben selbst und natürlich auch für die Predigtvorbereitung. Wir freuen uns, dass wir diesen Weg weitergehen können als Predigtbuddies und sagen Tschüss, alles Liebe.
Alles Liebe. Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.